Heute beginnen wir unsere Adventsserie mit dem Titel Gott mit uns. Kommt euch diese Formulierung bekannt vor? Gott mit uns. Also wir sehen in dieser Serie die Bedeutung eines theologischen Begriffes. Und dieser theologische Begriff, der dahinter steht, er lautet Inkarnation. Gott wurde Fleisch und er wohnte unter uns. Und wir werden zum Höhepunkt dieser Serie an Heiligabend einen ganz besonderen Gottesdienst feiern mit vielen Gästen. Wisst ihr, Weihnachten ist die Zeit im Jahr, wo Menschen, die normalerweise nicht so viel mit Gott und Kirche und Gemeinde zu tun haben, an Weihnachten, da lassen sie sich einladen. An Weihnachten, da kommen sie mit in die Kirche. Und ich habe mir gedacht, oder wir haben uns gedacht, aus dem Grund wäre es doch cool, wenn wir Einladungskarten machen. Und wir können alle Einladungskarten mit nach Hause nehmen und wir können einladen unsere Nachbarn, Freunde, Kollegen. Und wäre es nicht cool, wenn jeder von uns eine Person überzeugen könnte, mit ihrer Familie, mit ihrem Partner bei uns zu sein und mit uns gemeinsam Heiligabend zu feiern? Das wäre doch was, oder? Ich denke, es ist möglich. Es wird ein Anspiel geben und auch die Predigt wird den Menschen auf kreative Art verständlich machen, was es denn bedeutet, dass das Wort Fleisch geworden ist. Das ist ja schon ein bisschen eine schwierige Formulierung. Also wir werden es anders verpacken, dass die Menschen es auch verstehen können. Und ich möchte euch echt bitten, fangt schon jetzt an. Fangt schon jetzt an, lasst Advent werden in eurem Herzen. Das heißt, bereitet euch vor und betet und fragt euch, wen soll ich einladen? Wen kann ich mitbringen, um diesen besonderen Gottesdienst mit uns zu feiern? Ja, zum Start der Predigtserie möchte ich gerne den Leitvers aus Matthäus Kapitel 1, Vers 23 mit uns lesen. Da heißt es, siehe, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Sie wird einen Sohn gebären. Und ich lade uns ein, dass wir diesen unterstrichenen Teil gemeinsam lesen und laut aussprechen. Sie werden ihn Immanuel nennen, was bedeutet, dass Gott mit uns ist. Also hier steht der Titel unserer Predigtreihe. Gott ist mit uns. Jetzt ist es doch so, für diejenigen unter uns, die Jesus nachfolgen, für die ist es doch leicht zu glauben, dass Gott mit uns ist, oder? Und besonders leicht ist es immer dann, wenn es uns gut geht. Besonders leicht ist es dann, wenn einfach alles so zusammenkommt und wenn die Dinge so passieren, wie wir es uns vorstellen, wenn man auf dem Berggipfel ist. Wenn du eine gute Nachricht bekommst, wenn du eine Gehaltserhöhung bekommst, wenn dein Baby zum ersten Mal die Nacht durchschläft. Wenn du einen Parkplatz direkt vor den Eingang zum Supermarkt bekommst. Gott ist gut. Gott ist mit mir. Es ist leicht, dann seine Gegenwart zu spüren. Aber wie ist es, wenn du dich im Tal befindest? Wenn die Dinge nicht so laufen, wie man es sich wünscht? Wenn du schlechte Nachrichten bekommst? Wenn du verletzt bist? Wenn du einsam bist? Wenn du dir Sorgen machst? Wenn du Angst hast oder vielleicht mit Depressionen kämpfst. Und deswegen möchte ich heute mit uns über den Gott in den Tälern sprechen. Gott ist nicht nur mit uns auf dem Berggipfel, sondern er ist auch mit uns in den Tälern. Und ich finde es interessant, es gibt so oft, unser Leben sind so oft die Dinge eigentlich gut. Fast alles läuft gut, bis auf diese eine einzige Sache, die uns belastet und uns niederdrückt. Und manchmal können diese niederdrückenden Sachen auch sehr, sehr gravierende Einschnitte sein. Ich denke an eine Familie aus meiner Zeit, wo ich in München gelebt habe. Sie waren zusammen im Urlaub und es war eine Familie mit drei Kindern, super aktiv. Die haben immer viel miteinander unternommen und haben es einfach geliebt, aktiv miteinander zu sein. Und sie hatten auch in diesem Urlaub eine fantastische Zeit. Und sie waren miteinander Kanufahren, der Vater war mit dem ältesten Sohn nochmal eine Extra-Runde drehen. Und dann ist es passiert. Das Boot ist gekentert. Der Junge hat in dieser Stromschnelle seinen Kopf auf einen Stein aufgeschlagen und er kam nicht mehr hoch. Er konnte sich nicht retten, der Vater konnte ihn nicht retten. Eine absolute Tragödie. Und all das inmitten einer eigentlich wunderschönen Zeit, die sie zusammen erlebt hatten, als Familie. Und dann kam dieses tiefe, schwere Tal. Eine Tragödie, die hereinbricht und alles raubt, was man sich erhofft hat. Und ich glaube, dass es auch bei uns heute Morgen Menschen gibt, die gerade jetzt in einem Tal sind. Vielleicht nicht ganz so dramatisch wie bei dieser Familie, aber dennoch ein massiver Einschnitt. Und dabei gibt es immer noch Bereiche in deinem Leben, die wirklich gut sind. Deine Ehe ist gesegnet, aber dein Kind, das trifft vielleicht gerade verrückte und dumme Entscheidungen. Und das tut so unglaublich weh. Oder du bist Gott wirklich sehr nahe, du spürst seine Gegenwart, aber gleichzeitig hast du Angst, deinen Job zu verlieren. Oder vielleicht freust du dich auf die Feiertage, endlich mal wieder Zeit zu haben mit der Familie, auf das Zusammensein, und mitten rein platzt deine schwierige gesundheitliche Diagnose, die dich selbst oder jemand anderen betrifft. Und die Frage ist, wo ist Gott in diesen Tälern? Wenn man sich die Heilige Schrift anschaut, dann ist es interessant, dass Täler für verschiedene Dinge stehen. Und zum einen sehen wir, dass in den Tälern oft Schlachten stattgefunden haben. Und vielleicht ist es so, dass du dich gerade in so einem Tal mitten in einer Schlacht befindest. Täler waren Zeiten der Verzweiflung. Täler waren Zeiten der Einsamkeit. Aber wisst ihr, was Täler auch waren? Täler waren auch Zeiten des Wachstums. Auf dem Berg mag man Gott in gewisser Weise genießen. Ja, ich denke dann immer an diesen Begriff des Soakings. Ja. Wir genießen ihn einfach, seine Gegenwart. Aber im Tal erlebt man ihn auf eine andere Weise. Falls du dir Notizen machst, dann will ich es heute Morgen mal so formulieren. Wir mögen Gott auf den Berggipfeln genießen, aber wir lernen ihn in den Tälern näher kennen. Auf dem Gipfel, da genießen wir es einfach nur, mit ihm zu sein. Und ich sage nicht, dass es schlecht ist. Aber in den Tälern, da lernen wir ihn viel, viel näher kennen. Und wir wollen uns dazu heute einen Text anschauen aus dem Alten Testament. Du kannst gerne deine Bibel aufschlagen, im Psalm 84. Und Psalm 84 ist ein Psalm, der vielleicht erstmal ein bisschen schwer zu verstehen ist. Und wir wollen heute Morgen versuchen, so einen Schlüssel zu finden und diesen Psalm auszulegen. Und dann soll er uns helfen und ganz konkrete Auswirkungen auf unser Leben bekommen. Und wir werden in diesem Psalm sehen, wo Gott in den Tälern ist. Wir lesen gemeinsam ab Vers 6. Da heißt es: Wohl allen, die in dir ihre Stärke finden, wenn auf Pilgerfahrten sie sinnen. Wenn sie wandern durchs Baka-Tal, machen sie es zum Quellengrund, den auch der Frühregen kleidet in reichen Segen. Sie wandern dahin mit stets erneuter Kraft, bis vor Gott sie erscheinen in Zion. Falls ihr euch wundert, was das für eine Übersetzung ist, ist die Menge-Übersetzung. Also eine etwas ältere, ich habe eine Übersetzung gesucht, wo noch vom Baka-Tal die Rede ist. Dieses Baka-Tal, was ist das Tal von Baka? Dieses Baka steht wahrscheinlich für einen Baum. Und es war ein ganz besonderer Baum, der sonderte nämlich ständig eine Flüssigkeit ab. Und die Leute, die diesen Baum gesehen haben und ihm vorbeikamen, sie nannten diesen Baum Heulsuse. Weil er so aussah, als würde er die ganze Zeit weinen, weil ständig diese Flüssigkeit abgesondert hat. Und deshalb wird in euren Übersetzungen dieses Baka-Tal vielleicht schon mit dem Tränental übersetzt oder mit dem Jammertal. Und jedes Mal, wenn man in der Bibel ein Tal sieht, dann sieht man einen Ort, der sehr, sehr, sehr gefährlich ist. Im Tal gab es Dornen, im Tal gab es die wilden Tiere. Im Tal wird es die Leute geben, die nur darauf warten, dich zu überfallen und auszurauben. Und es war sehr schwierig, durch ein Tal zu kommen, ohne dass etwas Schlimmes passierte. Und deshalb sagt der Psalm in Vers 6, er sagt, wohl allen, die in dir ihre Stärke finden. Eine andere Übersetzung sagt, selig sind, die ihre Kraft in dir finden. Vielleicht bist du ein Mensch, der Gott noch nicht so gut kennt. Und wenn du Gott noch nicht so gut kennst, dann kommt es in bestimmten Zeiten vor, dass du sagst, boah, ich habe die Schnauze sowas von gestrichen voll. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ich bin überfordert. Ich bin erschöpft. Und weißt du, das ist die Wahrheit. Wenn du Gott noch nicht von Herz zu Herz kennst, dann kommst du an diese Momente in deinem Leben, wo du überfordert bist. Weil du hast nur deine eigene Kraft. Deine eigene Kraft ist alles, was du hast. Und wenn die erschöpft ist, dann ist sie erschöpft. Aber wir, die wir Christus nachfolgen, wir glauben, dass wir eine Kraft haben, die über das hinausgeht, was wir selbst haben. Wir glauben, dass wir die Zusage zu einer himmlischen Kraft haben. Und deshalb heißt es hier, wohl allen, die in dir ihre Stärke finden. Ihr Lieben, wir glauben, dass es eine himmlische Kraft gibt, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind. Es gibt eine göttliche Kraft. Es gibt eine Kraft von unserem Gott, die denjenigen zur Verfügung steht, die ihn kennen. Ich stelle es mir immer so vor wie bei einem Kleinkind. Ein Kleinkind, das mit seinem Papa Fangen spielt. Das Kind läuft weg und der Papa läuft hinterher und versucht, natürlich schafft er es nicht, das Kind zu fangen. Aber irgendwann ist das Kind so erschöpft. Es taumelt und es furzt davor hinzufallen. Und was passiert in dem Moment, wo es hinfällt? Da kommen von hinten die Arme des Papas und er drückt das Kind an sich und er rennt einfach mit ihm weiter. Und so ist es, wenn wir erschöpft sind. Dann sind wir wie dieses Kind, wir taumeln, wir sind kurz davor hinzufallen und dann dürfen wir diese göttliche Kraft erleben, die über uns kommt. Die gute Nachricht für diejenigen unter uns, die Jesus nachfolgen, ist, dass es eine Macht gibt, die größer ist als du selbst. Es ist die Macht unseres Gottes, die immer dann, wenn wir mit unserer Kraft am Ende sind, in seiner Stärke, in unserer Schwäche vollkommen wird. Wenn du dich gerade mitten in einem Tal befindest, dann hast du Zugang zu der absolut realen, allgegenwärtigen Kraft eines guten Gottes, der bereit ist, dir in Zeiten der Not beizustehen. Wisst ihr, der Text sagt an dieser Stelle nicht, wohl dem, der stark genug ist. Das hat unsere Gesellschaft. Wohl dem, dass derjenige, der gesegnet ist, der sich selbst aus dem Schlamassel ziehen könnte. Er sagt auch nicht, dass diejenigen gesegnet sind, die einen festen Entschluss getroffen haben. Nein, er sagt, diejenigen sind gesegnet, die auf ihn schauen und auf seine Kraft schauen. Eines der Probleme unserer heutigen Welt ist, dass wir den Geist der Unabhängigkeit geradezu vergöttern. Weißt du, ich will doch niemanden brauchen. Ich will finanziell unabhängig sein. Ich will ganz gut allein zurechtkommen. Ich will nicht auf andere vertrauen, auf keinen anderen angewiesen sein. Und weißt du, schon gleich gar nicht auf irgendeinen Gott. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das ist das Motto unserer Gesellschaft. Aber hör zu, wir wurden nicht geschaffen, um unabhängig zu sein. Wir wurden von unserem Gott geschaffen, um von ihm und von anderen abhängig zu sein. Seid gesegnet, wenn ihr erkennt, dass ihr abhängig seid und dass ihr eine Macht habt, die größer ist als ihr selbst. Und ich glaube, manche von uns, die müssen sich darauf einlassen. Die müssen einfach mal zugeben, ich habe nicht das, was ich brauche. Ich brauche wieder neu seine Kraft. Ich brauche wieder neu seine Gegenwart. Wohl allen, die in dir ihre Stärke finden. In der Hoffnung für alle steht hier, glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gern und voller Freude zu deinem Heiligtum ziehen. Hier bei der Menge steht von der Pilgerfahrt, in der Hoffnung für alle steht von dem Heiligtum. Worum geht es? Wo steht das Heiligtum? Im Allerheiligsten. Wo ist das Allerheiligste? Im Tempel. Wo ist der Tempel? Jerusalem! Jerusalem! Die Stadt auf dem Berg! Merkt ihr was? Es geht durchs Tal hinauf auf den Berg. Es gefällt mir, wir ziehen zu seinem Heiligtum in Jerusalem, in die Stadt der Zuflucht. Es bedeutet, wir sind zwar vielleicht jetzt aktuell im Tal, aber wir gehen zur Stadt auf dem Berg, die als Stadt der Zuflucht bekannt war. In einem Kommentar heißt es, um in die Stadt der Zuflucht zu gelangen, musste man durch das Tal der Tränen reisen. Eigentlich ein schönes Bild. Manchmal muss man, um in die Gegenwart Gottes hineinzukommen und die Macht Gottes wirklich zu erleben, durch den Schmerz hindurchgehen. Und für viele ist das Tal der Weg zum Ort des Friedens. Und weißt du, was der größte Feind auf diesem mühsamen und schwierigen Weg ist? Ich glaube, das sind unsere eigenen Gedanken. Es ist so wichtig, woran du denkst. Es ist wichtig, worauf du dich konzentrierst, worüber du nachdenkst. Paulus hat im Neuen Testament viel darüber gesprochen. Er schreibt zu den Gläubigen in Kolosse: Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Und in Philipper 4, da heißt es: Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Weißt du, es ist eine Sache, wo du dich gerade aufhältst, in was für Umständen du dich gerade befindest in deinem Leben. Aber es ist eine andere Sache, worüber du nachdenkst. Es ist wichtig. Deine aktuelle Situation mag im Tal sein, aber dein Geist, der kann immer noch auf Gott ausgerichtet sein. Dein Herz, es rast vielleicht, aber dein Geist ist fest und im Frieden. Deine Seele mag schmerzen, aber dein Verstand, der kann bereit sein. Vielleicht gibt es zu viel zu tun. Vielleicht gibt es Druck von den Schwiegereltern. Vielleicht fragst du dich, wo du die schönsten Weihnachtsgeschenke herbekommen kannst, die du noch bezahlen kannst. Und so gibt es viele Fragen. Vielleicht gibt es auch solche echten Tragödien in deinem Leben, die dich gerade ins Tal befördern. Aber der Geist, der kann immer noch auf die Güte Gottes ausgerichtet sein. Er ist mit mir. Er ist für mich. Derjenige, der in mir ist, ist größer als derjenige, der in dieser Welt ist. Mein Gott, er geht vor mir her, um mir einen Weg zu bereiten. Sein Geist gibt mir Kraft, wenn ich schwach bin. Ich brauche ihn jeden Augenblick meines Lebens. Seine Worte, sie sind eine Leuchte auf meinen Füßen. Sie sind ein Licht für meinen Weg. Wenn ich es nicht schaffe, wenn ich ans Ende meiner Kraft komme, ist seine Macht real. Ich bin auf dieser Pilgerreise im Tal der Tränen. Aber ich habe ein Ziel, und das ist die Stadt des Friedens. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne und voll Freude zu deinem Heiligtum ziehen. Was machen wir dann im Tal? Es ist so wichtig, dass wir dieses Ziel, diese Perspektive nicht aus den Augen verlieren. Und es macht uns deutlich, wir sind hier nur auf der Durchreise. Ich bin vielleicht gerade im Tal, aber das Tal ist nicht mein Zuhause. Ich bin auf dem Weg zu einem Ort des Friedens und mein Gott, er wird mir helfen, das zu überstehen. David hat ja was ganz Ähnliches in dem bekannten Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Warum nicht? Denn du bist bei mir. Was ist der Titel unserer Serie? Gott mit uns. Er ist bei uns. Und zwar nicht nur am Ort des Friedens. Nicht nur, wenn wir am Ziel angekommen sind, sondern er ist auf dem Weg bei uns. Ich bin vielleicht im Tal, aber nur auf der Durchreise. Ich darf wissen, mein Gott wird mich durchbringen. Es tut mir jetzt vielleicht weh, aber ich darf wissen, ich werde nicht ewig leiden. Mein Gott wird mich durchbringen. Ich bin vielleicht jetzt an einem dunklen Ort, aber er wird mein Licht sein. Manchmal, wenn man mittendrin ist, dann will man einfach nur raus. Mach, dass es aufhört, Gott. Ich will das nicht mehr. Nimm es einfach weg. Ich will hier raus. Und dann, ihr Lieben, ist es so wichtig zu erkennen, dass der Weg, er geht durchs Tal. Er geht nicht ums Tal herum. Der Weg, die Straße zum Weg des Friedens, sie führt durch das Tal. Und dann heißt es aber weiter in diesem Vers 7, können wir uns nochmal den Text anschauen. Wenn sie wandern durchs Baka-Tal, machen sie es zum Quellengrund. Mit anderen Worten, was macht man, wenn man in einem trockenen Ort ist? Man gräbt einen Brunnen. Man gräbt ein Loch. Man macht einen Behälter für den Regen, den Gott schicken wird. Weißt du, Gott, er hat den Regen noch nicht geschickt. Und Regen ist jetzt vielleicht bei uns nicht so wahnsinnig attraktiv. Aber es gibt durchaus Orte auf dieser Welt, die sich nach Regen sehnen. Und denken wir mal zurück an den Sommer. Oh, alles ist so trocken. Hatte den Rhein noch vor Augen? Ja, wo man sagt, da kann man ja jetzt irgendwie Bowling spielen im Rhein. Ja? Aber nein, wir brauchen diesen Regen. Und der Regen, er steht in der Bibel immer für den göttlichen Segen. Er steht für das, was Gott tut, um uns aus der Trockenheit herauszuführen. Wenn es gerade trocken ist in deinem Leben, wenn du verletzt bist, dann mach Platz für die Gegenwart Gottes. Mach Platz für die Versorgung durch Gott. Baue einen Brunnen. Auch wenn es im Moment noch nicht regnet. Aber ich weiß, dass mein Gott mir geben wird, was ich brauche. Also baue ich einen Behälter und bereite mich auf die Gegenwart und die Versorgung Gottes vor. Wenn du einen Brunnen baust, dann ist es so, als würdest du sagen, ich zeige dir meinen Glauben, Gott, und dann wirst du mir deine Treue zeigen. Gott sagt zu dir, wenn du den Brunnen gräbst, dann werde ich ihn füllen. Wenn du dich auf mich vorbereitest, werde ich kommen. Du zeigst mir deinen Glauben und ich zeige dir meine Treue. Jesus selbst im Neuen Testament, er hatte offensichtlich diese gleiche Philosophie. Da gab es einen Mann mit einer verdorrten Hand. Anstatt dass Jesus sagt, ich werde dich einfach heilen, sagt er zu dem Mann, hey, strecke deine Hand aus und dann werde ich sie heilen. Du zeigst mir, dass du glaubst, dass ich es tun kann und ich werde es tun. Zu einem Mann, der 38 Jahre lang nicht gehen konnte, sagt Jesus nicht einfach, du bist geheilt. Stattdessen sagt er, nimm deine Matte und steh auf. Wenn du aufstehst, dann zeigst du mir, dass du glaubst, dass ich dich gehen lassen kann. Wenn du mir deinen Glauben zeigst, werde ich dir meine Treue zeigen. Ich weiß nicht, wen das anspricht heute Morgen, aber ich glaube, irgendjemand muss das hören. Wenn du deinen Brunnen tief gräbst, dann wird er ihn füllen. Wenn du pflanzt, wird er wachsen lassen. Du musst einen Samen säen, bevor du eine Ernte siehst. Wenn du betest, wird Gott dein Gebet hören. Wenn du im Trockenen sitzt, dann baust du einen Brunnen. Du bereitest dich auf seine Gegenwart und seine Versorgung vor. In der Heiligen Schrift gibt es so viele Bibelstellen, die sind voll von diesen Verheißungen. Voll. Wenn du dich mir nahest, sagt Gott, werde ich mich dir nahen. Du zeigst mir, dass du glaubst und ich werde dir meine Gegenwart zeigen. Andere Stelle, wenn ihr mich sucht, so werdet ihr mich finden. Ich glaube, wir haben Menschen hier heute Morgen, die Gottes Gegenwart schon lange nicht mehr gespürt haben. Und ich will dir sagen heute Morgen, es ist an der Zeit, einen Brunnen zu bauen. Es ist Zeit, ein Loch zu graben. Es ist Zeit, zu Gott zu sagen, ich will innehalten und ich will auf deine Gegenwart warten. Ich werde mich auf deine Versorgung und deine Gegenwart vorbereiten. Wisst ihr, Gott offenbart sich selten Menschen, die es eilig haben. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichte kennt von Mose und dem brennenden Busch. Wahrscheinlich viele, oder? Jetzt stell dir mal vor, Mose sitzt in seinem neuen Porsche und er rast mit 250 km/h am brennenden Busch vorbei. Und dann denkt er, oh, brennender Busch, haut die Vollbremsung rein, dreht um, macht schnell ein Foto für die Instagram-Story und rauscht wieder weiter. So ist manchmal unser Leben. Wir rauschen durchs Leben und wir haben keine Zeit, uns auf ihn zu fokussieren. Dabei sagt Gott zu Mose, hey, warum bleibst du nicht eine Weile hier? Warum ziehst du nicht deine Sandalen aus und machst es dir gemütlich? Warum bleibst du nicht für einen Moment still? Sei still und wisse, dass ich Gott bin. Warum gräbst du nicht einen Brunnen und wartest darauf, dass ich ihn fülle? Denn wenn du ihn gräbst, dann werde ich ihn füllen. Wisst ihr, wenn ich manchmal in so Situationen bin, im Tal der Tränen, im Baggertal, im Jammertal, und ich Gott suche, dann ist es nicht so, dass ich ständig irgendwelche Stimmen höre und dass Gott so direkt zu mir redet. Es ist selten so, dass ich einen doppelten Regenbogen sehe am Himmel. Auch habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, dass ich irgendwo in meinem Gebetskämmerchen war und es gab ein kräftiges, sattes Erdbeben. Aber was ich immer wieder erleben durfte, ist, dass ich einfach wirklich, wirklich tief im Herzen die tröstende Gegenwart Gottes spüre. Sag ganz neu, Gott, ich brauche dich und ich werde auf dich warten. Ich baue einen Brunnen. Ich bereite mich vor auf deine Gegenwart. Und dann darfst du seine tröstende Gegenwart erleben. Weißt du, Gott hat niemals versprochen, dass du in deinem Leben nie durch ein Tal gehen musst. Weißt du, was er versprochen hat? Dass du nicht allein durch ein Tal gehen musst. Er hat versprochen, dass er bei dir ist. Die Jungfrau wird schwanger sein. Und sein Name wird Immanuel sein. Das bedeutet Gott mit uns. Im Psalm 84 sieht es so aus, während wir durch dieses Tal von Baca reisen, ist Gott mit uns. Und wir haben dieses Ziel, haben wir gesehen, den Ort des Friedens. Und dann sagt er, sie wandern dahin mit stets erneuter Kraft, bis vor Gott sie erscheinen in Zion. Eine andere Übersetzung sagt, sie gehen von Stärke zu Stärke. Ich finde das auch cool. Sie sind in diesem Jammertal, in diesem Tränental, aber sie vertrauen auf Gott und sie erleben, wie sie von Stärke zu Stärke gehen. Das bedeutet, sie gehen von wenig Stärke zu ein bisschen mehr Stärke. Und von ein bisschen mehr Stärke gehen sie zu noch mehr Stärke, bis sie wirklich voll in der Kraft sind und an diesem Ziel, das sie sich vorgenommen haben, erscheinen können. Und weißt du, es ist nicht deine Stärke, es ist seine Kraft, die über dich kommt. Wir preisen ihn im Tal, wir mögen ihn vielleicht auf dem Gipfel genießen, aber im Tal, da lernen wir ihn kennen. Dort offenbart er uns seinen Charakter. Dort können wir seine Stärke auf eine Weise spüren, wie wir sie sonst gar nicht kennen. Wenn wir ihn ganz und gar brauchen und nichts anderes haben. Wir wissen, dass wir durch das Tal reisen, dann lasst uns nicht vergessen, wir sind in diesem Tal nur auf der Durchreise. Er ist ein guter Gott und wir gehen an den Ort des Friedens. Wenn du nicht mehr kannst, dann stütze dich auf ihn und lass seine Stärke alles sein, was du brauchst. Auch wenn ich durch das Tal des Todesschattens gehe, fürchte ich kein Unglück. Weil du, oh Gott, bei mir bist. Du bist Immanuel. Du bist Gott mit uns. Ich möchte heute Morgen besonders für diejenigen beten, die gerade in einem Tal sind. Ich möchte beten, dass Gott mit dir ist und dass er für dich alles ist, was du brauchst. Wenn du heute von Gottes Wort berührt wurdest, dann lade ich dich ein, dass wir zusammen beten. Es mag viele Bereiche geben in deinem Leben, die gerade wirklich gut sind, aber es gibt diesen einen Bereich, in dem es sehr, sehr schwierig ist. Und wenn du sagst, ja, ich brauche seine Gegenwart, ich brauche seine Gegenwart mitten in diesem Tal, seine Hilfe und seine Unterstützung, dann lade ich dich ein, dass du jetzt einfach mit mir aufstehst. Zeiten im Tal sind kein Zeichen von Schwäche. Und ich möchte euch sagen, dass ich mit euch leide in eurem Tal. Aber ich will auch Gott mit euch preisen in eurem Tal. Das Team kann gerne schon nach vorne kommen und dann wollen wir einfach alle, die besonders das Gebet wünschen, zunächst bitten, dass ihr mit aufsteht und dass wir dann auch gemeinsam aufstehen und ihn erheben und ihn anbeten. Halleluja.